Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Heute in unserer Sendung Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, geht es um eine ganze Reihe an Neuigkeiten aus dem Botanischen Garten hier in Ulm. Wir sprechen über die aktuell laufende Ausstellung mit dem Titel Neue Wilde, Globalisierung in der Pflanzenwelt. Dann wird Talking Tree Bertie sich äußern zum Thema Trockenheit bzw. Wasserknappheit. Und wir schauen rein beim Ideensalon. Freuen wir uns in der kommenden Stunde auf die Blütenpracht des Sommers mit all ihren Farben und Formen und natürlich auf das Summen der Insekten. Zu unserem sommerlichen Spaziergang nimmt uns Stefan Brendel mit, den ich ganz herzlich hier im Radio Free FM Studio begrüße.
Ja, hallo.
Stefan, schön, dass du wieder mal den Weg gefunden hast. Ist schon lange her, dass du zum letzten Mal da warst. Warst du mit Frühjahrsblühen bei uns, einem kleinen Strauß. Heute hast du die üppige barocke Vielfalt mitgebracht.
Absolut. Ich musste heute nicht lang suchen und habe mir einfach auch deswegen entschieden, eine große Vase und große Pflanzen mitzubringen. Und die Pflanzen sind ja auch gerade prächtig, habe ich dabei.
Sehr schön. Stefan, du darfst dich ein bisschen persönlich vorstellen und auch ein bisschen was über den Botanischen Garten Allgemeines erzählen, wo der so liegt hier in Ulm, für diejenigen, die das noch nicht wissen.
Also der Botanische Garten ist ja auch der Botanische Garten der Universität Ulm. Er liegt also oben auf dem Eselsberg in der Nähe von der Universität, aber auch der Klinik. Und man kann ihn über drei Eingänge besuchen, entweder vom Lehrertal, vom Haupteingang, oben am Eselsberg oder eben von dem Hasenkopf, Eselsberg-Hasenkopf. Am besten kommt man hin mit der Straßenbahnlinie von zwei Haltestellen. Man kann auch von der einen Stelle Botanischer Garten aussteigen, runterlaufen und in die andere einsteigen zum Beispiel. Haben natürlich auch Parkplätze an verschiedenen Stellen. Genau, da ist die Universität. Ich selber arbeite da als wissenschaftlich-pädagogischer Mitarbeiter. Das heißt, ich habe zum einen leite ich die Umweltbildung, das grüne Klassenzimmer. Aktuell sind ja Ferien, also sind auch keine Schulklassen bei uns. Aber ich mache auch alle Führungen oder mache ein bisschen die Thematik, was wir alles für Führungen anbieten, für jeden, der zu uns kommen mag, und arbeite dort auch als Wissenschaftler.
Was muss man tun, um diese Position zu ergattern? Das ist ja speziell irgendwas mit Biologie, oder hast du dich immer schon für botanische Gärten interessiert?
Also das ist richtig, ich habe Biologie studiert, aber mein Interesse für Biologie hat viel früher begonnen. Das Lustige eigentlich daran ist, am Anfang, also wo ich klein war, habe ich mich eher für Tiere interessiert. Also hätte es mich nicht gewundert, wenn ich in einem zoologischen Garten geendet wäre. Aber im Laufe des Biostudiums haben mich auch die anderen Fächer interessiert, unter anderem auch die Botanik. Und so bin ich irgendwo an der Stelle gelandet, und obwohl ich ja im Botanischen Garten arbeite, machen wir ja ganz viel, wo es auch Interaktionen zwischen Tieren und Pflanzen gibt. Also kann ich mein Wissen, was ich auch über Tiere habe, zum Beispiel sehr gut nutzen.
Genau. Ganz toll. Man suche sich etwas, das ihn interessiert, mache das zum Hobby und später zum Beruf.
So ist es.
Sehr schön. Stefan, wenn ich so nach vorne schaue, dann sehe ich da riesige Blütenpracht, aber auch sehr viel Grün. Was hast du denn uns heute so alles mitgebracht?
Ja, der Strauß sieht schön aus, ne? Also mit ganz viel gelben, großen Blüten, aber auch hier zum Beispiel diese weiß-gelben. Viele davon sind Korbblütler. Und das Interessante eigentlich ist, dass alle die Pflanzen, die ich heute mit dabei habe, haben was gemeinsam. Und zwar alle sind nämlich neue Wilde. Alles sind Neophyten. Und diese Neophyten, das sind Pflanzen, die ursprünglich nicht bei uns vorkommen, heimisch. Aber eben, weil sie angepflanzt wurden in Gärten oder aber weil man sie sozusagen für die Forstwirtschaft, für die Landwirtschaft genutzt hat, sozusagen sind sie irgendwann hierher gekommen. Und manche von denen sind ausgebüxt, sind sozusagen aus den Gärten als Gartenflüchtlinge, haben sich etabliert. Manche von denen sind sogar invasiv. Und den Strauß, den ich heute dabei habe, sind eben alles solche neuen Wilden, angefangen von der Goldrute, die gerade überall wunderschön golden, fast größer wie wir, also 1,5 Meter, 2 Meter blüht. Oder das Berufkraut, ich habe Franzosenkraut, die Kastanie, Robinie, also den Strauß lauter neuer Wilder.
Bevor du sie alle konkret und im Einzelfall vorstellst, Stefan, gibt's da auch welche, die vielleicht hier sich ansiedeln und dann einheimische Sorten verdrängen?
Ja, also es ist immer generell die Gefahr. Also die meisten machen das nicht, man muss das wissen. Die meisten Pflanzen, die sozusagen hier neu zu uns kommen, die können sich gar nicht etablieren. Denkt man nun mal zum Beispiel an seinen Garten oder ans Fensterbrett. Man muss ganz viel Muße reingeben oder auch Liebe, damit man viele eigentlich sozusagen aufgepäppelt hält. Also die würden einfach ohne uns nicht überleben. Manche für die aber, wo das Klima perfekt ist, ja, wo sozusagen einfach die gut damit zurechtkommen und die können sich wahrhaft etablieren. Und dann ist es so, dass viele von diesen etablierten Arten zum Beispiel, die kommen eher an Standorten vor wie Ruderalstellen, also entlang von Bahngleisen oder entlang von Straßen. Da haben die einfach, da können die ökologische Nische besetzen, da breiten die sich auch aus. Und manche von denen sind wirklich invasiv und verdrängen dann auch heimische Arten. Solche Arten werden dann auch bekämpft. Bekannt ist zum Beispiel da das Springkraut, ne, also auch bei uns im Ulmer Kreis das Springkraut, aber auch zum Beispiel der Riesenbärenklau. Den habe ich jetzt nicht dabei, weil sonst würde ich mir die Finger verbrennen. Aber es gibt also auch wirklich Arten, die zu uns in den Garten kamen als Zierpflanze und dann jetzt eben Probleme machen.
Ich weiß, eine Pflanze, die blüht gelb und sieht aus wie Senf oder wie Raps und ist aber auch so eine Neophytenart, die dann aber eigentlich bekämpft wird, weil sie andere verdrängt. Ich weiß bloß nicht mehr, wie die heißen. Mhm. Die können so am Straßenrand blühen und so und nichts sagt, man verwechselt es leicht mit Raps oder Senf.
Echt, das ist das müsste irgendeine Brassicaceae sein, eigentlich ein Kreuzblütler. Der würde mir jetzt gerade nicht einfallen, aber ist es nicht zum Beispiel die hier dieses... Ich zeig dir gerade mal diese gelbblühende.
Ja, so in der Art sieht sie aus. Wie nennt man die?
Das wäre das schmalblättrige Kreiskraut zum Beispiel.
Ja, das kann gut sein.
Die zum Beispiel, das wächst überall aus allen möglichen Spalten am Straßenrand oder auch sozusagen irgendwo bei Hausecken oder sowas. Also das kann gut sein, dass man sozusagen das hier so ein bisschen das wirkt. Ne? Also genau, ist so eine andere Familie, aber es wirkt ein bisschen so, ja. Mhm.
Also das ist ja nicht giftig, das kann man sogar in den Salat reinnehmen, habe ich gehört, aber es ist eben sehr dominant.
Ja, genau. Also wenn eine Pflanze invasiv ist, bedeutet das nicht, dass die für uns giftig ist. Ne? Die kann einfach eine Pflanze sein, die einfach uns nichts tut, aber man nutzt die auch nicht, aber man vergiftet sich jetzt auch nicht, wenn man mit die berührt. Genau, das invasiv bedeutet eher nur, sie wachsen so massig, dass sie durch dieses massige Wachstum eben andere überdecken oder sowas zum Beispiel.
Wo kommt die jetzt konkret her und wie ist die zu uns gekommen, weiß man das?
Ja, okay, das ist spannend. Da kann ich jetzt von den Paaren, die ich hier dabei habe, kann ich sozusagen ein bisschen was erzählen. Ich habe zum Beispiel hier unten, das habe ich auch hier in der Stadt in Ulm gefunden. Das wächst auch aus allen möglichen Ritzen. Das heißt Franzosenkraut. Und man könnte ja meinen, Franzosenkraut, aha, das kam aus Frankreich, aber so ist es nicht. Sondern dieses Franzosenkraut, das ist hier neu aufgetaucht, aber schon ein bisschen länger her. Und man dachte am Anfang, dass es mit Napoleon mitkam, also mit den Franzosen. Deswegen Franzosenkraut. Aber das Kraut selber, die Pflanze selber, stammt eigentlich aus Zentralamerika. Wurde in botanische Gärten in Paris und anderen Städten in Frankreich schon vorher als Zierpflanze eingeführt, ist dann dort aus den botanischen Gärten verwildert, hat sich in Frankreich verbreitet und dann ist die Pflanze einfach immer westwärts den ganzen europäischen Kontinent entlang gewandert. Und
also ostwärts, oder?
Ostwärts.
Ja.
Sonst wäre es am Atlantik. Gut aufgepasst.
Genau.
Genau, was habe ich noch? Ich habe die kanadische Goldrute, da steckt es schon im Namen. Die kommt aus Kanada bzw. Nordamerika. Die ist zum Beispiel als Zierpflanze zu uns gekommen. Der gefällt es aber vom Klima so gut und die macht so viele Samen, dass die sich eben mittlerweile bei uns hier etabliert hat. Kommt aus Nordamerika. Eine Pflanze,
die ist ja auch super schön und repräsentativ. Da kann man ja richtig was damit anfangen.
Absolut. Also die haben auch viele in ihren Gärten. Haben wir auch bei uns oben im Botanischen Garten. Die blüht vor allen Dingen jetzt im August und September. Ist auch eine Bienenweide. Das heißt, für Insekten ist die auch attraktiv. Das Einzige, was eben bei der Schwierigkeiten macht, ist, so viele gelbe Blüten, wie man jetzt hier sehen kann, wie hübsch die aussieht, genauso viele Samen bildet sie auch. Und deswegen sozusagen ist es am besten, man schneidet sie ab, bevor sie sozusagen sich ausbreitet. Genau, hübsch ist sie allerdings, das ist richtig. Dann habe ich aber noch andere Pflanzen zum Beispiel dabei, die sehen jetzt ja, die kennt man auch, das sind aber eigentlich Bäume. Das eine ist die Robinie, ja, diese Fiederblätter ist die Robinie, aber ich habe auch die Kastanie dabei zum Beispiel. Und das sind auch zwar Pflanzen, an diese haben wir uns schon lange gewöhnt und auch in den Biergärten kommen die natürlich voll oft vor, diese Kastanien, aber die stammen auch ursprünglich nicht von hier. Die Robinie zum Beispiel, die stammt aus Nordamerika, wurde als Bienenweide, wurde die gepflanzt oder auch als eventuell andere anderer Baum für unsere Wälder, der einfach angepasst ist an trockenes Klima zum Beispiel. Oder die Kastanie, die wird einfach benutzt, weil die ein wunderschön prächtig blühender Baum ist und stammt aber eigentlich so aus Nordmazedonien, also oberhalb von Nordgriechenland, Türkei. Und genau, das sind aber auch alles, wenn man so will, Neophyten. Wenn man jetzt aber wirklich in den Wald reingeht, in den heimischen Wald, in den Buchenwald zum Beispiel, da findet man ja keine Kastanien, ne? Sozusagen, also deswegen, die sind immer irgendwo da, wo die irgendwann mal gepflanzt wurden.
Bei den Kastanienblättern fällt mir auf, die sind riesengroß im Verhältnis zu dem, was man eigentlich so kennt. Und sie haben schon braune Flecken.
Ja, das ist richtig. Gut aufgefallen. Und das ist auch ein Problem. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen, der im Biergarten sitzt. Und zwar ist das auch eine ganz spannende Geschichte. Es gibt natürlich nicht nur Neophyten, also neue Pflanzen, sondern es gibt auch neue Tiere. So, neue Tiere heißen Neozoen, heißen die. Und bei der Rostkastanie ist es so, also in ihrem Ursprungsgebiet, wo die eigentlich vorkommt, also im Oberpunkt, also Nordgriechenland oder auch Nordmazedonien, Türkei, die Ecke, dort hat die einen natürlichen Feind, das ist die Kastanienminiermotte, heißt die. Die ist ganz klein, das ist ein Schmetterling, also wie eine Motte kann man sich die vorstellen, jetzt nicht prächtig, so ein bisschen braun mit weiß gebändert und die legt aber ihre Eier in die Blätter und die Larven, wenn die schlüpfen, die minieren dann zwischen den, also im Blatt, das bedeutet, die fressen alles raus, was zwischen der oberen und der unteren Abschlussgewebe ist, die fressen sozusagen einfach sozusagen das raus, dadurch kriegt das so braune Flecken. Man spricht auch dann vom verfrühten Herbst dieser Rostkastanien und diese Miniermotte, dieser Schmetterling, der hat hier keine Fressfeinde. Also es gibt keine, die Vögel fressen sie nicht, aber es gibt auch keine anderen Parasiten. Dadurch sind hier die Kastanien jetzt stark befallen und in ihrem Ursprungsgebiet hat die natürlich eingebettet in ein Ökosystem Fressfeinde oder auch Parasiten. Da passiert es nicht. Also jetzt befällt sozusagen ein Neozoon, ein Neophyt, ein neues Tier, eine neue Pflanze.
Kann man das irgendwie abfangen oder bleibt es uns so erhalten in dieser Form?
Ist spannend. Also das ist natürlich irgendwann die Frage, ob heimische Vögel anfangen, diese Motte zu fressen. Aber das wäre zumindest eine Möglichkeit. Das andere, man kann natürlich auch mit händischen Maßnahmen das machen, ist aber extremst aufwendig. Man muss die ganzen Blätter sammeln, man muss die Blätter verbrennen. Man darf also nicht das Laub auf dem Boden liegen lassen. Und also ist nahezu unmöglich. Und die, genau, also ist schwierig. Also die Maßnahmen sind schwierig.
Stefan, apropos Maßnahmen. Ich denke, Corona-Maßnahmen gibt es im Moment keine bei euch im Botanischen Garten, oder?
Absolut, wir haben gerade keine. Draußen sowieso nicht. Drinnen in den Gewächshäusern empfiehlt die Universität nach wie vor das Masketragen, insbesondere wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Aber das ist nur noch eine Empfehlung. Ansonsten haben wir gerade normale Öffnungszeiten und alles ist geöffnet, sowohl Gewächshäuser als auch Freiland.
Bedeutet normale Öffnungszeiten auch, dass der Botanische Garten gut über die Corona-Zeit hinweggekommen ist oder hat Corona 2,5 Jahre lang jetzt doch irgendwie auch Spuren hinterlassen bei euch?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und zwar, das hatte ich mich während der ganzen Zeit auch gefragt. Wir hatten ja lange geschlossen. Und ich habe eher jetzt das Gefühl, die Leute sind einfach wieder glücklich, dass sie rein können. Sie haben sie auch nach dem Garten gesehnt. Sie gehen jetzt wieder spazieren und nutzen auch wieder alle drei Eingänge, so wie sie es vorher gemacht haben. Und die, ich würde auch jetzt behaupten, die Sommersaison war sehr, sehr stark. Wir hatten wahnsinnig viele Schulklassen. Wir hatten richtig viele Firmen, die bei uns den Firmenausflug gebucht haben. Demnach würde ich sagen, die Leute haben sich einfach gefreut, gesehnt und haben jetzt die Chance wahrgenommen, in dem Sommer uns wieder zu besuchen. Und wir haben ja auch noch uneingeschränkt geöffnet.
Wie haben die Pflanzen die Zeit überstanden? Die haben ja eigentlich von dem Virus nichts mitbekommen so direkt. Das ist ja höchstens indirekt irgendwie auf die Pflanzen übergegangen.
Ja, also die Gärtner haben natürlich, obwohl es dann keiner gesehen hat, trotzdem ihre ganze Leidenschaft reingesteckt, um die Pflanzen so zu erhalten, auch wenn man sie keinem zeigen konnte. Das heißt, den Pflanzen, da würde ich sagen, da hatten wir kaum was gesehen. Wir haben natürlich die Pandemie ein bisschen benutzt, um auch umzubauen. Im Gewächshaus zum Beispiel haben wir eine Ecke ganz neu gestaltet. Das ist natürlich einfach, wenn keine Besucher gerade da sind, kann man leicht natürlich Bereiche umändern. Wir haben da eine ganze Evolutionsecke gepflanzt mit lauter Pflanzen, die schon wie im Wald der Urzeit, kann man so sich so vorstellen, Farne, aber auch lauter so Gymnospermen, das sind Nacktsamer, tropische Nacktsamer. Und da haben wir einfach ein bisschen umgestaltet. Also ich denke, den Pflanzen geht's gut und die sehen top aus. Und jetzt freuen sich aber die Gärtner umso mehr, dass Besucher, Besucherinnen natürlich wieder würdigen die Arbeit und sich an den Pflanzen erfreuen.
Ich habe es ja schon angedeutet, es gibt einiges an Neuigkeiten, die können wir nachher so ein bisschen aufzählen. Hat den Pflanzen irgendwie der Zuspruch der Besucher gefehlt? Man sagt ja, man muss mit den Pflanzen reden.
Das glaube ich nicht. Also Ich bin ja spazieren gegangen und die Gärtner waren ja auch im Gelände. Und es war ja auch so, es war zwar für Besucher geschlossen, es war ja für Studenten, Studentinnen geöffnet. Das heißt sozusagen so, ich glaube nicht, dass die Pflanzen uns vermisst haben, aber die Gärtner, Gärtnerinnen haben vermisst, sozusagen, dass man nicht ihre tolle Arbeit gesehen hat.
Wir haben, Stichwort Neophyten, schon ein bisschen das angerissen, was jetzt unser Thema sein wird, nämlich die Ausstellung Neue Wilde, Stichwort Globalisierung in der Pflanzenwelt. Also da gibt's ja einiges zu sehen. Wir haben schon einiges angesprochen. Im Freigelände und in den Gewächshäusern, überall haben sich die Neophyten verbreitet oder ausgebreitet.
Genau, also im Freigelände auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch schon bei uns ein paar etablierte Arten im Gelände. Da gibt es verschiedene Springkrautarten, die man zum Beispiel bei uns auch am Waldboden findet. Die Robinie als einen Baum, wenn man genau aufpasst und unseren Waldrändern im Botanischen Garten entlangläuft, dann findet man auch die Robinie. Einen Baum mit Fiederblättern, der ist eigentlich sehr auffällig, weil Fiederblätter gibt es bei uns heimisch gar nicht so oft. Das ist vielleicht noch die gemeine Esche und die Eberesche. Aber anders als diese Wanderarten hat die Robinie so Dornen und einen Baum mit Dornen und Fiederblättern, der ist also sehr auffällig. Der blüht auch schon ein bisschen früher im Jahr. Richtig große Dolden mit so weißen Blüten, richtig hübsch. Und jetzt hängen dann Früchte dran, die so aussehen wie Erbsen oder Bohnen. Also ein sehr auffälliger Baum. Also auch bei uns gibt es ein paar schon wild. Und bei der Ausstellung, die wir eben gerade bei uns zeigen, ist es folgendermaßen, wir haben Infotafeln, wo man sich in das Thema, mit dem Thema eben einlesen kann in den Gewächshäusern. Da kriegt man einen Überblick, was sind überhaupt Neophyten, wo kommen die her, wie verbreiten die sich zum Beispiel, was ist bei denen gut, was ist bei denen schlecht, machen die Probleme, aber wo liegt auch vielleicht zum Beispiel, wo liegen irgendwelche Chancen an diesen Neophyten. Und im Gelände selber, im Freigelände und auch in den Gewächshäusern finden wir zusätzlich 30 Steckbriefe von Arten, die Neophyten sind. Viele von denen kultivieren wir, also haben wir in Beeten. Da steht einfach eine Infotafel zu denen daneben. Andere, da haben wir die Infotafeln aber auch wirklich einfach in die Wildnis gestellt. Zum Beispiel an unserem Teich, da ist die kanadische Wasserpest drin und eine andere Wasserpestart. Und damit man immer diese Wasserpestarten erkennt, haben wir ein Schild aufgestellt, so sieht die kanadische Wasserpest aus. Und so kam sie nach Deutschland und so verbreitet sie sich.
Sucht ihr euch diese Neophyten quasi für euren botanischen Garten aus und holt die dann irgendwo oder wie landet die bei euch? Weil ganz automatisch, so rein zufällig, kommt sie ja nicht nach Ulm.
Nee, das ist total richtig. Wir haben auch, die Ausstellung wird nicht nur bei uns gezeigt, sondern die ist eine Ausstellung vom Verband der botanischen Gärten. Das heißt, die wird auch in anderen botanischen Gärten deutschlandweit gezeigt und die Ausstellung selber ist so konzipiert, dass die Arten, die man selber im Gelände hat, entweder weil sie sich schon etabliert haben oder weil man zum Beispiel eine Ausnahmegenehmigung hat, weil man sie kultivieren darf, dann kann man die Arten zeigen. Aber es gibt auf der Liste jetzt zum Beispiel, ich habe hier den ganzen Ausstellungskatalog dabei, da gibt es Arten, die wir jetzt zum Beispiel bei uns nicht zeigen. Da müsste man dann nach Tübingen oder nach Hohenheim oder woanders in Deutschland gehen, um sich die Arten anzuschauen. Weil es ist so, es gibt auch ein paar von diesen Arten, die stehen auf einer schwarzen Liste. Das heißt, man darf mit denen gar nicht mehr handeln. Man darf die auch nur mit einer Ausnahmegenehmigung kultivieren. Und deswegen ist bei der Ausstellung, geht es schon ein bisschen darum, ein paar kann man zeigen, ein paar kann man nicht zeigen.
Wenn jemand sich in so eine Pflanze verliebt, wie kann er rausfinden, ob es okay ist, dass er sich das im Garten einpflanzt?
Das ist eine gute Frage. Also generell ist es so, wenn man natürlich in den Gartenmarkt geht, ja, und man sieht da eine Pflanze, die einem total gut gefällt, da hat man meistens nicht die Probleme, weil der Handel verbietet ja schon vorher, dass sozusagen in den Märkten damit gehandelt werden kann. Deswegen, da kann man problemlos einkaufen. Das heißt, wenn sowas verfügbar ist, keine Probleme. Wenn man jetzt natürlich Arten irgendwo mitnimmt von einer Nachbarin oder irgendwo geschenkt bekommt, dann weiß man natürlich nicht so ganz genau, ist es jetzt eine oder ist es was für eine Art ist es. Da kann man natürlich einfach mal versuchen, ob man es rausbekommt mit Literatur oder auch mit Apps, einfach zu bestimmen. Und auf der Seite des Bundesamts für Naturschutz, da sind auch die Arten gelistet, die man möglichst nicht kultivieren soll, weil sie eben invasiv sein können. Da findet man eben sozusagen die Liste. Ansonsten merkt man es wahrscheinlich auch ganz schnell, wenn man sie irgendwo in den Garten setzt und plötzlich einen großen Teil von der Art dominiert. Genau, das ist sozusagen so eine Herangehensweise zum Beispiel. Und dann ist natürlich so, wenn man sich jetzt verliebt in eine Wildpflanze irgendwo in der Wildnis, dann würde ich generell dazu sagen, dann soll man sich am besten verlieben und nur mit den Augen gucken, eventuell ein Foto machen, aber die Pflanze an ihrem Ort lassen. Dann dort wächst sie ja am besten und dann einfach wieder wiederkommen, wenn sie im nächsten Jahr blüht zum Beispiel.
Wenn man sich jetzt via Literatur oder App weiterbilden möchte, was würdest du da empfehlen? Wo soll man gucken?
Also es gibt natürlich, wenn man generell Interesse hat, die Kosmosführer, die sind immer gut mit dem, was blüht denn da? Das sind einfach Standardliteratur, die man nutzen kann. Da kann man Bilder vergleichen zum Beispiel. Man kann natürlich auch Bestimmungskurse machen. Zum Beispiel auch wir bei uns im Botanischen Garten bilden solche Pflanzenbestimmungskurse an. Wer aber einfach durch die Gegend läuft und schnell eine Bestimmung haben will, dem empfehle ich Apps wie zum Beispiel Flora Incognita oder auch iNaturalist, mit denen kann man ganz schnell über künstliche Intelligenz bekommt man sozusagen eine Möglichkeit. Und die Apps sind mittlerweile so gut, dass wenn da dran steht, zum Beispiel über 80%, 90% Übereinstimmung, dann kann man dem schon trauen, was sozusagen diese App eben sagt. Einziger Nachteil bei den Apps ist immer, das Handy braucht Batterie und man braucht natürlich Internet.
Wie viel Prozent dieser Neophyten sind denn jetzt völlig ungefährlich für uns oder wo? Bei wie viel Prozent ist es so, dass man sagt, die wollen wir nicht haben, die müssen wir eigentlich wieder ausmerzen? Mhm. Kann man das ungefähr so ein bisschen abschätzen?
Ja, man kann das abschätzen. Also soweit ich mich erinnere, sind es so einige hundert Arten, die mittlerweile zu uns gekommen sind und die sich etabliert sind. Genau, also seit 1492 zum Beispiel sind in Deutschland 433 nicht heimische Gewächspflanzen haben sich etabliert und von denen sind aber nur 38 Arten als invasiv zu bewerten. Jetzt müssten wir überlegen, das sind ungefähr 1%.
Also ein geringer Anteil. Ist es in letzter Zeit dann irgendwie gestiegen, dass mehr Leute oder mehr Pflanzen reingekommen sind durch die Globalisierung? Das ist ja auch noch das Stichwort, das da drin steht, Globalisierung.
Ja, also auf alle Fälle. Je globalisierter unsere Welt wird, umso globalisierter ist natürlich auch die Pflanzenwelt, aber auch die Tierwelt, auch die Pilzwelt und wenn man so will, natürlich auch die Viren und Bakterien. Weil durch unsere hohe, also Globalisierung ist ja auch, dass wir wahnsinnig mobil sind, extremst mobil und wir haben natürlich einen weltweiten Warentransport und wenn man jetzt denkt, manche Samen von Pflanzen zum Beispiel oder Pilzsporen sind so klein, dass einfach im normalen Handel oder Flugverkehr oder auch im Personenverkehr kann leicht sowas mit verschleppt werden. Und das ist noch sozusagen der Teil, den man gar nicht so richtig mitbekommt, weil der unentdeckt ist. Dann gibt's natürlich wahnsinnig viel auch Zierpflanzenbau. Immer wieder will man neue Arten auch im Garten haben. Also manche Sachen werden auch wirklich bewusst eingeführt. Und dann muss man eben gucken, wie sich das über die Zeit sozusagen, wie die Art sich verhält. Aber das Spannende ist, und deshalb machen auch ein bisschen das Gefährliche an der Situation dran. Jetzt zum Beispiel mit wandelndem Klima kann es auch eine Art sein, die seither in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren als Zierpflanze im Garten war, unauffällig, weil sie einfach zum Beispiel im Winter immer nicht so gut überlebt. Und jetzt aber sozusagen mit änderndem Klima fühlt sich die Art wohler und kann sich dadurch ausbreiten. Und das kann natürlich immer wieder passieren, sowohl mit Pflanzen als auch mit Tieren. Was ich ganz spannend finde, zum Beispiel in den letzten Kursen, die wir jetzt hatten im grünen Klassenzimmer, kamen ganz viele Schülerinnen und Schüler zu mir und haben immer gefragt, da ist so ein Kolibri. Sie haben im Botanischen Garten den Kolibri entdeckt. Und das ist nicht ganz richtig. Also wir haben natürlich hier keine Kolibris. Vögel waren das nicht. Aber das sind Taubenschwänzchen heißen die. Das sind Schmetterlinge. Die kommen eigentlich sozusagen aus dem mediterranen Raum, also von Italien über die Alpen rüber. Und früher, als ich klein war, erinnert mich, da gab es ganz selten ein Taubenschwänzchen, das man eins gesehen hat. Und heute im Botanischen Garten, also ich glaube, da waren 50, mindestens 50 von diesen Tieren da. Einfach weil natürlich das Klima jetzt auch ein anderes ist. Und dann kann auch so ein Neozoon zum Beispiel sich dann eben auch hier etablieren.
Schifffahrt gab es ja eigentlich schon immer. Und Weltausstellungen gab es auch schon vor 100 Jahren und länger zurück. Das ist ja auch ein guter Weg für Pflanzen, sich zu verbreiten, oder? Gerade wenn man so eine Weltausstellung macht, dann will man ja auch was präsentieren.
Genau. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Also bei den Weltausstellungen, auch früher war es natürlich immer so, man kann natürlich seine Kultur darstellen, man kann Dinge präsentieren, die jetzt irgendwie mal etabliert hat. Oder aber man bringt auch Pflanzen mit. Und eine von so einen Pflanzen zum Beispiel, das ist Kutsu. Kutsu wurde von Japan vor circa 100 Jahren ausgestellt, und zwar in den USA bei einer Weltausstellung. Und zwar als eine Pflanze, die man toll in den Garten haben kann, aber auch für die Landwirtschaft, um zum Beispiel Böden, die durch Erosion kaputt waren, um die sozusagen wieder ein bisschen zu stabilisieren. Und so kam Kutsu in die USA. Und wer schon mal in den USA war, ich war noch nicht da, aber es muss erschreckend sein, denn aktuell auch im Stadthaus zu sehen, ist eine Ausstellung, was mit einer Pflanze passieren kann, wenn sie keine Fressfeinde, wenn sie keine Parasiten, wenn sie sozusagen losgelöst ist aus ihrem Ökosystem, dann überwunden bewuchert die alles. Also da, das ist eine tolle Ausstellung, die gerade zu sehen ist, also eine Fotoausstellung von Sabine Bungert und Stefan Dolfen. Die haben im Süden der USA nämlich fotografiert, wie ganze Häuser, aber auch Stromleitungen und manchmal die ganze Vegetation überwuchert wird von dieser Pflanze. Die blüht wunderschön. Sie fällt aber hauptsächlich auf, weil sie eben eine dicht wachsende Liane ist und alles überwuchert. Und man kann dann fast ein bisschen Kutsu-Geister in diesen Gestalten sehen, weil die einfach sozusagen einfach wie so einen Vorhang alles überwuchern. Sieht fast ein bisschen aus wie Christo, also der sozusagen alles umhüllt und dadurch erst wieder den ganzen einen Aufmerksamkeit verleiht. Aber auf der anderen Seite ist wunderschön, aber eben auch erschreckend, wenn man sieht, was passiert, wenn man eine Pflanze einführt, wo sie keine Fressfeinde oder Parasiten hat.
Christo, finde ich, ist ein guter Vergleich, denn die größten Bäume werden von diesen Katsu-Pflanzen umhüllt und da hängen die dann richtig kräftig runter. Das sieht zwar schön aus und auch geisterhaft, wie du sagst, aber es gehört da nicht hin und man kann sich kaum dagegen wehren. Das heißt, ganze Wälder verschwinden unter diesem Katsu und da hängt es da so. Und vor allem die Ausstellung im Stadthaus. Stefan, wie wird dort der Katsu präsentiert?
Ja, ich habe die, das ist eine Fotoausstellung, und zwar sind das alles Fotos vom Süden eben der USA. Dort waren Sabine Bungert und Stefan Dolfen unterwegs und im Stadthaus ist diese Hängung ganz toll präsentiert. Man sieht da sozusagen erschreckend interessante Bilder. Also ich finde das auf der einen Seite wirklich spannend, was eine Pflanze machen kann, rausgelöst aus ihrem Ökosystem, aber eben auch erschreckend, weil sie natürlich das ganze Ökosystem zerstört. Und das hat Carla Nierath und das ganze Stadthausteam ganz toll präsentiert. Und passt eben auch zu unserer Ausstellung. Das war ein Zufall. Also wir haben uns da nicht abgesprochen, sondern da kamen sozusagen einfach zwei Neophyten-Themen sozusagen zusammen. Bei uns eben die eher wissenschaftliche Betrachtung. Man kann die Pflanzen kennenlernen. Man kann auch sozusagen sehen, was für Chancen, Risiken haben sie. Und im Gelände eben sich die Pflanzen anschauen. Und dann eben auch mal sozusagen sich anschauen, was passiert, wenn es in den Extremst geht und alles überwuchert. Dann eben als Fotoausstellung. Die läuft noch bis zum 18. September. Und unsere läuft bis zum 19. September. Also sozusagen bis Mitte September hat man noch die Möglichkeit, sich mit diesen neuen Wilden auseinanderzusetzen.
Jetzt hoffe ich, dass euer Talking Tree Berti nicht von Katsu überwuchert worden ist. Er spricht noch, oder?
Der ist noch lebendig. Da ist kein Katsu drauf. Genau, Talking Tree Berti. Weißt du, was es heißt, Berti?
Berti, ja, ich könnte Ernie und Bert.
Könnte man meinen, aber daher haben wir diese Abkürzung nicht genommen, sondern dieses Berti, das steht für Buche erklärt, regionale Temperaturanpassungen in Echtzeit. Und es ist also auch ein Talking Tree. Wenn man natürlich jetzt sich dieser Buche nähert, die bei uns im Botanischen Garten steht, da hört man nichts. Man hört vielleicht ein bisschen die Vögel und die Insekten drumherum. Ist also nicht, dass der Baum jetzt wirklich anfängt zu sprechen. Aber was da gemacht worden ist, das sind alle möglichen Sensoren. Und diese Sensoren messen eben die Aktivität des Baumes. Das heißt zum Beispiel, wie viel Saftfluss läuft aktuell durch den Baum? Wie viel Wasser kann er ziehen? Und man kann aber auch zum Beispiel den Durchmesser messen. Da ist ein Durchmessermessgerät. Und das ist so sensibel eingestellt, dass nicht nur jahreszeitliche Schwankungen aufgenommen werden, wenn dieser Baum zum Beispiel einen Jahresring bildet, sondern auch wenn der am Tag schwankt. Selbst das kann sozusagen diese Messgeräte beobachten und zusammen mit allen möglichen Temperaturdaten, Wasserdaten werden die eben ins Internet eingespeichert und deswegen spricht unser Talking Tree. Man kann den einfach im Internet finden, Talking Tree Ulm, da gibt es eine Website, die ist auch kinderleicht aufgebaut, aber auch für Erwachsene interessant. Also man kann ganz leicht verstehen, geht es ihm gerade gut oder schlecht, einfach wenn er grün ist, dann geht es dem Baum gut, wenn er rot ist, dann geht es ihm schlecht. Man kann aber auch wirklich in die einzelnen Daten reinschauen von Saftfluss, von Durchmesser, von wie viel, wie schwer ist es gerade für den Baum, Wasser aus dem Boden zu ziehen, kann man sich alles sozusagen da informieren. Und aktuell, man merkt es ja, es ist wahnsinnig heiß, er hat absolut Schwierigkeiten, Wasser aus dem Boden zu ziehen, weil einfach kein Wasser im Boden verfügbar ist. Der Saftfluss ist trotzdem da. Also es ist jetzt nicht so, dass er extremst leidet. Er macht auch Photosynthese und alles. Aber da merkt man eben auch, die Buche, die eigentlich angepasst ist, als ein heimischer Laubbaum, hier an die gemäßigten Breiten, also an diese Klimazone, die hat jetzt mit solchen heißen Tagen auf Dauer auch Probleme.
Das heißt, fallen da irgendwie die Blätter dann auch früher ab? Und was macht der Baum mit Wasserknappheit dann im nächsten Jahr? Wie geht's da weiter?
Also akut sieht man jetzt an der Buche noch nichts. Man sieht, also da müsste jetzt schon noch längere Tage heißer sein. Dann würde man schon merken, dass sozusagen das so einfach so hängt oder ein bisschen schlapp sozusagen aussieht. Aber was sozusagen Wissenschaftler herausgefunden haben, das finde ich eine ganz interessante Studie. Wenn man sich auch, da hat man sich Buchen über den ganzen europäischen Kontinent angeschaut. Und was schon merkbar ist, dass sozusagen mit diesem wärmeren Klima, was überall vorherrscht, der jährliche Zuwachs an Holzmaterial geringer ist, als es in Vorjahren der Fall war. Das heißt sozusagen, akut sieht man es am Baum eigentlich gar nicht, wie stark der leidet. Aber jetzt auf eine lange Dauer wird man sehen, dass die Bäume halt lange nicht mehr so dick werden, wie es zum Beispiel früher der Fall war. Ne, weil einfach der jährliche Zuwachs viel geringer ist. Genau. Und die Buche wird aber jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten schon noch sozusagen unsere Wälder bestimmen, bis dann wirklich andere Bäume dominant werden. Da braucht es dann noch ein heißeres Klima.
Man spricht ja zum Beispiel von der Douglasie als mögliche Pflanze für den Wald, aber weiß man schon genau, wie der in 30, 40, 50 oder 100 Jahren aussehen wird und sich hier einheimisch fühlen wird?
Also hier ist wieder da ist im Prinzip wieder das Green-Green-Dilemma, was wir gerade in unserer Zeit häufig haben. Die Douglasie als so ein Baum, der theoretisch mit dem Klima zurechtkommen würde, wäre jetzt in der Sicht wieder ein Neophyt aus Nordamerika. Das heißt, man würde einen Forstbaum einführen, der hier nicht heimisch ist, der eventuell gut mit dem Klima prognostiziert zurechtkommt. Aber gerade bei der Forstwirtschaft ist es ja so, man muss ja in die Zukunft investieren. Ich meine, diejenigen, die jetzt Fichten angebaut haben, die haben zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht, dass ihnen das ganze Fichtenholz mal sozusagen in ihrem Wald durch die Gegend kracht, einfach weil die Fichten nicht mehr mit dem Klima zurechtkommen oder dann auch vom Borkenkäfer zum Beispiel befallen sind. Das heißt sozusagen, das ist eine wahnsinnig gute, also ist eine wahnsinnig schwierige auch Frage oder sozusagen so, oder was man pflanzen soll. Man muss was pflanzen, weil wir brauchen ja Forstwirtschaft und wir brauchen auch Bäume, die das CO2 aufnehmen. Aber ob ausgerechnet dann Bäume aus den USA als Neophyten sozusagen dann die richtigen sind, ich glaube, das Beste ist immer noch ein Mischwald und gucken, was passiert.
Also diejenigen Bäume, die sich dann durchsetzen, einfach denen die Chance geben, halt auch zu wachsen und viele verschiedene reinsetzen.
Genau.
Was, ja.
Also heimisch zum Beispiel, was man weiß, ist, dass der Bergahorn sehr gut damit zurechtkommt. Der ist ja eine heimische Art. Der scheint besser mit diesem Klima umgehen zu können. Dann von Süden her kommend, also eher vom Alpenraum, ist prognostiziert, dass die Esskastanie sich weiter ausbreitet. Jetzt zum Beispiel ist die auch schon etabliert in der Rheinebene. Aber da kann es auch sein, dass die Esskastanie zu häufiger wird. Und ich meine, so Neophyten wie jetzt die Robinie oder sowas, die kriegen wir nicht los. Das heißt, die kommt auch mit dem Klima zurecht. Die wird dann auch einem sozusagen einfach, dass man die häufiger sehen wird im Wald, ändert sich.
Was mir dieses Jahr aufgefallen ist, noch niemand hat mir selbst gepflückte oder selbst geerntete Pilze gebracht.
Ja, also haben mir auch schon ein paar Leute erzählt, die zumindest hier in der Gegend sind gerade Pilzsucher noch ziemlich erfolglos. Das liegt natürlich daran, Pilze brauchen zwar warmes Wetter, aber die brauchen es auch feucht. Und feucht war es in der letzten Zeit wirklich nicht. Es hat immer diese Wochen, die so dauertrocken sind. Und da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Wir haben eine Pilzausstellung, die ist allerdings erst im Oktober. Und wir müssen mal kurz gucken, Oktober, September. 2. Oktober. Und bis dahin hoffentlich ist es immer noch warm und trotzdem ist es feucht und sprießt was. Aber da muss man dieses Jahr sich noch ein bisschen gedulden. Ich weiß aber von meinem Onkel aus Österreich, der hat schon Pfifferlinge gefunden. Das habe ich gesehen im Post.
Was können denn unsere Hörerinnen und Hörer tun, damit sie keinen Waldbrand verursachen, damit sie ihren Garten einigermaßen gut über die Runden bringen, wenn es so trocken ist wie jetzt?
Gut, gegen Waldbrand hilft natürlich einfach kein Feuer machen oder nichts auslösen, was sozusagen ein Feuer auslöst. Deswegen ist ja auch vielfach jetzt an Grillstellen auch schon das Grillen verboten, aber eben auch aufpassen, wenn man sozusagen jetzt eine Zigarette raucht oder sowas, diese nicht einfach irgendwie in den Wald schmeißen. Man selber im Garten kann natürlich auch aufpassen, auch wenn man grillt, nicht, dass man irgendwie zu einem großen Funkenflug oder sowas macht. Wenn man aber jetzt auch generell einfach in der Zeit seinen Garten gut durch die Trockenheit bringen will, dann empfehlen sich eigentlich ganz grundlegende Dinge. Also man sollte eigentlich schon Arten einfach pflanzen, die hier heimisch sind, die auch sozusagen genau mit dem zurechtkommen, mit dem kalten Winter und halt auch manchmal trockene Tage im Sommer. Man kann aber auch das Gras zum Beispiel stehen lassen. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass man eine Möglichkeit hat, wenn es mal regnet, dieses Regenwasser aufzufangen. Also einfach sozusagen mit Regenbehältern, dass man dann das nutzt, was wirklich runterkommt. Dann spart man sich ein bisschen, dass man mit dem Schlauch eigentlich Trinkwasser verspritzt. Und optimalerweise hat man natürlich viele Sträucher, viele Bäume auch im Garten. Die machen automatisch Schatten und durch ihre Transpiration kühlen die auch. Dadurch ist es im gesamten Gelände natürlich kühler. Das sind zum Beispiel so Dinge, die man machen kann. Und ganz wichtig, dass man natürlich entweder früh morgens oder spät abends gießt. Da hat man dann die geringste Verdunstung und das kommt wirklich zu den Pflanzen.
Du hast den Rasen angesprochen, das Gras. Englische Rasen sehen zum Teil schon ganz braun aus, weil sie einfach zu weit runter gecuttet worden sind. Ich glaube, so 5-6 Zentimeter soll man unbedingt stehen lassen, sonst ist es zu gering für die Pflanze, um zu überleben.
Ja, aber nicht nur aus dem Aspekt sozusagen einfach nur mit dem, dass er grün ist im Sommer. Allein aus dem auch aus dem Aspekt, dass man Artenvielfalt natürlich, der Artenvielfalt hilft, wenn man ein bisschen stehen lässt, dass da ruhig auch ein paar Pflanzen dazwischen sind, Margariten zum Beispiel oder im kleinen im Fall natürlich Gänseblümchen oder Klee, aber alles, was man so ein bisschen sozusagen lässt, hat natürlich viel mehr Chance, auch Feuchtigkeit zu halten. Man sollte auch nicht gerade vertikutieren und das Moos rausziehen, weil gerade auch das Moos ist ja wie eigentlich ein Speicher, also wie ein Schwamm. Und deswegen sozusagen, klar, wenn man auf der einen Seite einen englischen Rasen hat, dann ist der halt gelb, man kann sich den ja dann grün ansprayen, aber optimalerweise würde ich eher dazu raten, bunte Wiese auch ein bisschen höher stehen lassen. Dann bleibt einfach mehr Feuchtigkeit im Boden und man tut auch den Tieren was Gutes.
Du kennst vielleicht die Geschichte von dem Musiker auf der Bühne, der dem Wirt so ein Zeichen gibt, er hat Durst und der Wirt bringt ihm ein Wasser und dann sagt der Musiker, I'm not dirty, I'm thirsty. Das heißt, der wollte ein Bier haben, den Bärbrünn-Silverplay oder so ähnlich oder ja. Weizen, keine Ahnung. Und jetzt habt ihr ja auch einen Biergarten am Botanikum. Mhm. Der zum Verweilen einlädt, oder?
Absolut. Also unser Gelände ist ja 28 Hektar groß. Das heißt, wenn man natürlich bei dem Wetter da durchläuft, da ist man ganz schön abgeschwitzt. Es geht auch ein bisschen den Berg hoch. Allerdings ist es ja auch ein schöner Spaziergang. Und man kann den eben gut verbinden, indem man das mal beim Biergarten einkehrt. Der hat immer bei schönem Wetter geöffnet. Und wir haben ja gerade absolut schönes Wetter. Dort gibt's nicht nur Bier, sondern man kann natürlich auch andere Erfrischungsgetränke trinken. Man kann auch ein Eis essen. Oder zum Beispiel, da es ja ein Grieche ist, kann man auch wie ein kleiner griechischer Imbiss griechische Snacks zu sich nehmen. Es lohnt sich also auf alle Fälle, wenn man in den Botanischen Garten geht, das mit einem Besuch im Biergarten zu verbinden.
Jetzt habt ihr als Neuerung im Botanischen Garten nochmal etwas. Das ist eine Kooperation, nennt sich Ideensalon. Da arbeitet ihr ja zusammen mit dem Naturkundlichen Bildungszentrum. Und um was geht's da? Wie sieht es aus? Wie funktioniert das?
Genau, also das ist eine ganz neue Sache, die wir jetzt schon zweimal ausprobiert haben. Und wir hatten immer mehr Zulauf. Wir drehen hier das Konzept um. Normalerweise kommen ja Besucher zu uns. Das heißt, die kommen entweder in den Botanischen Garten oder sie kommen ins Naturkundliche Bildungszentrum und schauen sich Dinge an. Und wir wollten aber sozusagen das ein bisschen niederschwelliger machen und bringen sozusagen die Sachen zu den Leuten. Und wie machen wir das? Wir treffen uns im Café Kokoschinski, was ja sozusagen neu aufgemacht ist, und haben immer verschiedene Objekte mit dabei. Das ist natürlich jetzt aus dem Botanischen Garten, zum Beispiel Pflanzen oder Samen, also Stücke von Pflanzen. Und aus dem Naturkundlichen Bildungszentrum bringen die Kollegen Fossilien mit oder auch sozusagen bestimmte Steine oder eben Knochen. Und wir bringen sozusagen damit diese Objekte in die Stadt, setzen uns an einen runden Tisch. Und der Ideensalon, der funktioniert so. Als 2019 ja das Humboldt-Jahr war, habe ich eine Biografie über Alexander von Humboldt gelesen. Und auch meine Kollegin war von der Idee ganz angetan, weil Alexander von Humboldt hat immer schon gesagt, man sollte das Objekt in den Mittelpunkt stellen und nicht die Person. Ganz häufig in wissenschaftlichen Vorträgen ist es so, dass man eine Person einlädt und die Person redet dann von ihrer Forschungsarbeit und erzählt sozusagen von ihrer, was sie im Feld gemacht hat oder im Labor gemacht hat und ihren Ergebnissen. Und wir machen das anders. Wir bringen Objekte mit. Dadurch sozusagen liegt dann das naturkundliche Objekt wieder in der Mitte, sei es ein Knochen, sei es ein Fossil, sei es eine Pflanze. Und wir reden aber auch nicht selber, sondern es übernimmt dann immer der andere die Moderation. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pflanze mitbringe, würde die Kollegin Cora Karmesin diese ganze moderieren. Und wir fordern dazu auf, dass jeder, der sozusagen am Ideensalon teilnimmt, an diesem Stammtisch, dass er sein Wissen einspeist, was er sozusagen dazu beitragen kann. Und am Ende lösen wir es natürlich noch auf. Aber häufig ist es so, dass auch schon dann die sozusagen zu dem Stammtisch kommen, am Ende die Lösung hatten. Und es ist aber ganz nett, weil man hat sozusagen dadurch mit den Objekten den Schlüssel, um über was zu diskutieren, und hat wunderbar funktioniert. Wir waren am Anfang eine kleine Runde von, glaube ich, 8, 9. Beim letzten Mal waren wir schon 19. Also es ist immer jeden ersten Dienstag im Monat im Café Kukuschinski um 19 Uhr. Wer also Interesse an Pflanzen, Fossilien, Tieren oder alle möglichen naturkundigen Objekten hat, kann sehr gerne mit vorbeikommen.
Stefan, du hast noch viel mehr Pflanzen mitgebracht, als wir bisher angesprochen haben. Die sind so schön. Da ist jetzt viel Grünes dabei auch. Was hast du denn da jetzt noch alles dabei, was auch bei euch im Botanischen Garten wächst? Oder hast du auch auf dem Weg so beim einen oder anderen mal so ein bisschen geklaut?
Also ich habe Tatsache, bei dem Strauß, den ich heute dabei habe, habe ich nichts aus dem Botanischen Garten genommen, sondern ich bin vom Botanischen Garten hierher gelaufen, weil ich wusste, es gibt gerade im Stadtgrün, also gerade sozusagen da, wo es städtischer ist oder wo Baustellen sind oder wo Straßenränder sind, da findet man halt viel mehr von diesen Neophyten. Das heißt, hier, die kanadische Goldrute, die haben wir auch bei uns, aber die anderen Dinge, die habe ich wirklich jetzt einfach vom Herlaufen vom Botanischen Garten hier ins Studio aktuell gesammelt, und ich wusste natürlich schon vorher, wo jetzt eine Kastanie ist oder eine Robinie, damit ich sozusagen auf jeden Fall auch die dabei habe. Aber das ist eben das Interessante bei diesen Neophyten, und man kann sich ruhig einen Strauß auch von denen machen, weil das hat zwei gute Dinge. Man hat was Hübsches bei sich zu Hause, bunt blühende Arten. Zum anderen führt es aber auch dazu, dass sie sich nicht weiter aussamen können. Und das kann man einfach mal ausprobieren, wenn man jetzt zum Beispiel aussteigt an der Straßenbahn und läuft nach Hause und guckt einfach an der Seite. Natürlich jetzt nicht in anderen Gärten zupfen, das sollte man nicht. Aber wenn man jetzt Arten nimmt, die einfach wirklich so am Fahrbahnrand oder an irgendwelchen Baustellen wachsen, dann kommt man zu so einem tollen Strauß.
Was ist denn das, das so aussieht wie eine Kamille oder wie ein Gänseblümchen?
Ja, das ist das Berufkraut, heißt es. Und zwar, das hat nichts mit Beruf zu tun, also wie jetzt Beruf als Biologe, sondern das Berufkraut heißt deswegen so, wegen Berufen. Und Berufen, das haben Hexen und Zauberer gemacht, um eben zum Beispiel, wenn man diese Kräuter hatte, um sozusagen da gegen Krankheiten diese Pflanzen anzurufen. Und da gibt es also verschiedene, das heißt jetzt eben Berufkraut. Und welches ich mitgebracht habe, ist in dem Fall auch wieder eins aus Nordamerika. Das wirkt fast ein bisschen so wie ein Strauß voller Gänseblümchen. Das heißt, innen, das ist ein Korbblütler, mit innen ganz vielen Röhrenblüten, außen weiße Zungenblüten, und dadurch genau, ist ganz hübsch, findet man auch eben gerade irgendwie am Straßenrand. Aber man muss aufpassen, ich habe es vorhin schon gesehen, manche von den Blüten sind jetzt auch schon verblüht, und dann bilden die ähnlich wie Löwenzahn lauter so Schirmchenflieger. Das heißt, wenn man sich jetzt so einen Strauß holt, muss man gucken, dass man den dann nicht im verblühten Zustand auf seinen Kompost wirft. Sonst hat man natürlich auch diese Berufkräuter oder andere von diesen Neophyten bei sich im Garten.
Wobei das ja schön sein kann, aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, man darf eben nicht riskieren, dass alles überwuchert wird.
Genau, absolut. Ein bisschen gucken, ein bisschen einfach beobachten.
Was hat denn der Botanische Garten möglicherweise für Kinder jetzt in den Ferien an speziellen Angeboten?
Ja, das Kinderfanprogramm war jetzt in der ersten Woche des Botanischen Gartens. Das heißt, jetzt ist das Kinderfanprogramm gerade, die Woche ist zu Ende gegangen. Allerdings haben wir noch ein paar Kurse. Und zwar, wir haben, wenn ich mal sozusagen reinschaue ins Programm, wir haben zum Beispiel noch am 18.8. eine Führung zu den kleinsten, größten, leichtesten und schwersten Pflanzen im Botanischen Garten. Und generell haben wir sozusagen, ja, dann aber auch im Herbst, zum Beispiel dann schon im September, haben wir dann noch den bunten Herbst, also als Programm. Man kann natürlich immer auch mit seiner Gruppe, also wenn man jetzt Kinderfanprogramm hat, zu uns kommen und ein grünes Klassenzimmer buchen. Da steckt zwar Klassenzimmer drin, aber man macht da keinen Schulunterricht, keine Angst an alle Schülerinnen und Schüler, sondern man würde dann in den Wald gehen und zum Beispiel im Wald, am Teich oder auf der Wiese Insekten untersuchen oder sich die Pflanzen anschauen. Man kann auch Führungen buchen zu den verschiedenen Themen als Kindergeburtstag. Und genau, das haben wir sozusagen zum einen das Programm einfach im Jahresprogramm nachschauen, zum anderen kann man aber auch in der Führung im privaten Rahmen zum Beispiel buchen.
Der Botanische Garten hier in Ulm bietet viele Möglichkeiten. Man kann stundenlang verweilen. Kann man dich dort auch treffen?
Ja, also die, jetzt habe ich dann bald Urlaub, da natürlich nicht, aber ich bin auch, sonst bin ich schon meistens da, wenn nicht, sind Kollegen und Kolleginnen von mir ja da und wenn man eine Führung bucht, ist es schon so, dass die ein oder andere Führung, dass man auch wieder auf mich trifft, ja, ganz klar.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen die Daten sagen, Website oder so, dass man...
Mhm. Ja, also generell, klar, man kann natürlich einfach nur Botanischer Garten Ulm auf einer Suchmaschine suchen oder aber man gibt eben ein www.uni-ulm.de /Einrichtungen/Garten. Dort findet man eben unsere Homepage, die ist auch immer aktualisiert, welche Veranstaltungen gerade stattfinden, aber auch allgemeine Informationen, zum Beispiel zur Öffnung von den Gewächshäusern oder zum Freigelände. Man kann aber auf der Website auch Führungen buchen, sei es die wir im Jahresprogramm haben oder eben wenn man privat eine Führung haben möchte bei uns im Garten, findet man dort alles die Informationen. Man hat auch den Link zu Berti zum Beispiel und findet auch Informationen zu der Verbandsausstellung Neue Wilde, also alle möglichen Informationen auf der Homepage.
Herzlichen Dank, Stefan, dass du da warst und schönen Urlaub.
Danke dir.
Das war's schon wieder in der Plattform. Friedrich Hoch sagt danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.